Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi. Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing our Europe together.
Ihr werdet uns heute zwar hoffentlich nicht mehr singen hören, aber ihr habt in den nächsten 60 Minuten die Ehre, unseren engelsgleichen Stimmchen zu lauschen.
Ihr seid beim Mikro Europa auf der Wüstenwelle gelandet und wir sprechen heute über Behinderte in der Unistadt Tübingen. Neben mir sitzt Lukas Vlad.
Und neben mir steht auf gleicher Höhe Mirjam Bittner. Wir haben heute eine Vielzahl von Geschichten für euch, die von Menschen erzählen, die geistig oder körperlich eingeschränkt sind.
Den Anfang macht gleich Lena Leible. Sie berichtet uns von dem Alltag mit einem Blindenhund.
Die Neckarbrücke. Von hier aus hat man einen freien Blick auf die Neckarfront, Tübings bekannteste Stadtansicht. Wie so oft bei schönem Wetter sitzen Studenten auf den Neckarmauern und essen Eis. Auf der Neckarbrücke ist viel los. Einige Fußgänger bahnen sich ihren Weg in die Altstadt. Andere biegen ab, um im Biergarten des Neckarmüllers Platz zu nehmen. Dort stehe ich. Ich warte auf den Mann, der gerade mit sicheren Schritten aus der Menschenmasse hervortritt. Begleitet wird er von einer Frau und einem Hund, einem Blinden für Hund. Jürgen Fiesel ist 44 Jahre alt und blind. Seine gelbe Labradorhündin Lara ist daher seine treue Begleiterin. Durch ihre Hilfe ist ein selbstständigeres Leben für ihn möglich. Aus der Ruhe bringen lässt sie sich dabei nur selten.
Normalerweise sollten sie gar nicht reagieren, aber es ist halt ein Hund. Ich sage, es ist auch bloß ein Mensch.
Schäferhunde mag Lara zum Beispiel nicht. Trotzdem versucht sie, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Lieber macht sie einen großen Bogen um mögliche Unruhestifter. Dabei spielt nicht nur die strenge Erziehung der Fürhunde eine Rolle, sondern auch die Hunderasse.
Wobei der Labrador ein typischer Familienhund ist und der auch warmherzig von der Art her vom Wesen. Und wegen dem nehmen die heutzutage überwiegend Labrador und Golden Retriever.
Jürgen Wiesel war nicht immer auf die Hilfe seines Fürhundes angewiesen. Mit 9 Jahren erlitt er bei einem Autounfall schwere Verletzungen am Kopf. Die Folge war eine schleichende Erblindung. Seit 2002 liegt sein Sehvermögen auf dem linken Auge bei 2%. Auf dem rechten Auge ist er erblindet. Wahrnehmen kann er damit nur noch den Unterschied zwischen hell und dunkel. Die Entscheidung für einen Fürhund fiel erst 5 Jahre später. Heute ist Lara aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Jürgen Wiesel ist gelernter Bürokaufmann. Dieser Tätigkeit geht er im Unternehmen seines Vaters ganz täglich nach. Immer mit dabei, Lara.
Ich gehe morgens mit der in die Stadt in Orach, gehe auf die Post, hol die Posten auf, runde wieder rum und gehe ins Geschäft.
Auf ihrem Weg passt Lara auf, dass ihrem Herrchen nichts passiert. Dabei weicht sie möglichen Gefahren wie Schildern oder Baustellen aus. Auf Kommando sucht Lara eine Ampel. Um zu wissen, wann er diese überqueren darf, muss sich Jürgen Wiesel allerdings auf sein Gehör oder die Hilfe von anderen Passanten verlassen. Einen Unterschied zwischen Rot und Grün kann Lara nicht erkennen. Hat Lara Feierabend, muss sie keinen Fürbügel tragen. Sie weiß dann, dass sie gerade keinen Dienst hat und einfach mal Hund sein darf. Auch diese Momente gehören fest zum Alltag.
Morgens und abends geht die ganze Runde gehe ich ohne Bügel, weil sie ja das natürlich auch sie lösen muss. Und da nehme ich dann einen Langstock mit und sonst, wenn ich zur Arbeit gehe in der Stadt, habe ich einen Fürbügel dran.
Seit 8 Jahren führt Lara nun Jürgen Fiesel durch das Leben. Eine verbindliche Vorgabe, wie lange ein Fürhund im Dienst sein darf, gibt es nicht.
Ja gut, solange sie führt, kann sie es machen. Wenn ich nicht mehr zufrieden bin mit ihrer Führleistung und ich sage, okay, es muss ein neuer her, dann muss ich wechseln. Und wenn sie dann nicht mehr kann, mit 10 ist der Hund 75 Jahre alt, laut Menschenjahr gerechnet, im Prinzip ist sie in Rente schon lang.
Momentan läuft die Suche nach einem neuen Fürhund. Unterstützt wird diese durch Laras ehemalige Trainerin. Geht ein Fürhund in Rente, dessen Besitzer allein lebt, muss er abgegeben werden. Er kommt dann in eine Pflegestelle oder neue Familie. Lara aber darf bleiben. Sie wird der Privathund von Partnerin Tina und darf in ihrem Zuhause den wohlverdienten Ruhestand genießen.
Lena Leible über den Alltag mit einem blinden Hund. Also eigentlich macht mich das ja schon traurig, dass die Hunde dann einfach weggegeben werden.
Ja, aber Jürgen Fiesel behält ja seinen Hund.
Ja, Gott sei Dank. Und er bekommt sogar noch einen neuen.
Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle eine super schöne Überleitung zu unserem nächsten Thema.
Okay. Und wie?
Mit einem harten Schnitt. Wir reden jetzt über Rollstuhlfechten. Wir haben in Vorbereitung auf die Sendung ein Video geguckt und waren beide wirklich überrascht, wie das aussieht, weil wir haben uns das komplett anders vorgestellt.
Ja, das stimmt. Deswegen war nämlich Laura Bürkle in Reutlingen und hat sich das direkt mal angeschaut.
Ein gläsernes Gebäude, mitten im Grünen. Sieht man genauer hin, so ist in ihm ein wildes Treiben zu erkennen. Erst beim Öffnen der Türe springt einem der Schall von aufeinandertreffendem Stahl entgegen. Immer wieder ertönt ein Glockengeräusch. Die Rollstuhlfechter trainieren gerade. Zweimal die Woche schwingen sie mit höchster Konzentration und vollem Einsatz den Degen. Die Verletzungsgefahr ist jedoch gering. Jeder Spieler hat einen Schutzanzug zu tragen, der ihn von Kopf bis Fuß bedeckt. Markus rollt quer durch die Halle. Er ist bereits seit 2 Jahren beim Rollstuhlfechten dabei. Nächstes Jahr will er sogar bei den deutschen Meisterschaften teilnehmen. Jedoch war anfangs noch nicht klar, ob das Fechten aufgrund seiner Behinderung überhaupt möglich ist.
Es war ganz generell extrem spannend. Wir haben eine Spastik, das heißt Sauerstoffmangel bei der Geburt. Und die Muskeln sind oft verspannt. Und ich hatte eigentlich keine Ahnung, ob das jetzt Sinn macht oder wie gut ich überhaupt werden könnte. Es war wirklich so ein richtiges Versuchsprojekt ebenso, wo ich einfach mal das probiert habe. Und dann hat sich eben gezeigt, wenn ich auch sehr flächig trainiert habe, haben sich dann Fortschritte eingestellt. So.
Jetzt will Markus aber zeigen, was er wirklich drauf hat. Sein Trainer Johannes hilft ihm dabei, seinen Rollstuhl in einem Fechtgestell zu verankern. Markus muss trotz eingeschränkter Bewegungsfreiheit seinen Gegner von diesem Standpunkt aus treffen können. Der Abstand liegt etwa bei einer Armlänge. Die Schutzmaske wird aufgesetzt und das Duell beginnt. Die Grundregel beim Fechten lautet: Treffen, ohne getroffen zu werden.
Stellung, fertig, los!
Währenddessen erklärt Jörg, der ebenfalls begeisterter Rollstuhlfechter ist, wie das Punktezählen funktioniert. Denn beim Fechten wird mit einer elektronischen Trefferanzeige gearbeitet. Das ist also die Erklärung für das Glockengeräusch, das immer wieder ertönt.
Damit die Treffer überhaupt gezählt werden, weil mit dem menschlichen Auge wird man es ja gar nicht sehen, steckt man praktisch das Kabel in den Degen rein und das andere Teil wird an das Gerät gehängt. Und dann wird praktisch elektronisch festgestellt, ob ich den Gegner getroffen habe oder nicht.
Tolle Atmosphäre, offene und freundliche Menschen, Gemeinschaftsgefühl. Für die Behinderten ist Rollstuhlfechten nicht einfach nur ein Sport. Hier können sie beweisen, dass sie trotz ihres körperlichen Zustandes weder wehrlos noch bemitleidenswert sind.
Es ist eine sehr gute Mischung hier. Zum einen sind wir Rollifahrer zunächst mal für uns. Aber es finden dann immer wieder auch Partnerübungen mit den Nichtbehinderten statt, so wie eben Inklusion auch gelebt werden sollte. Und das macht eben großen Spaß so.
Großen Spaß macht es auch Johannes. Er trainiert die 6-köpfige Mannschaft bereits seit einem Jahr. Dafür war ein Trainerschein nötig. Durch seine quadratische Brille kann er die präzisen Bewegungen seiner Schüler genau verfolgen. Die Freude am Fechten steht dennoch an erster Stelle.
Uns macht es richtig Spaß, mit denen zu arbeiten. Das ist eine richtig gute Gruppe. Was das einzig schade ist, uns tut es halt leid, dass sie halt eine Behinderung haben. Aber ich finde, das macht sie aus. Und so sind sie halt eigentlich super, wie sie sind.
Laura Bürkle mit ihrem Beitrag übers Rollstuhlfechten. Daran sieht man, dass man mit oder ohne Rollstuhl definitiv nicht auf Sport verzichten muss.
Also, wenn man motiviert ist, dann schon. Aber ich kann mich nie aufraffen.
Ich muss jetzt mal ehrlich sein. Für unseren nächsten Beitrag habe ich leider keine gute Überleitung gefunden.
Lukas, du wiederholst dich.
Weißt du überhaupt, worum es im nächsten Beitrag geht?
Ja klar, ich bin im Gegensatz zu dir total informiert. Antonia Heppeler erzählt uns jetzt nämlich was über Dystonie.
Auf einem Hügel in Tübingen befindet sich der Stadtteil Waldhäuser Ost. Hier wohnt Paul in einem Studentenwohnheim. Paul studiert Biologie an der Eberhard-Karls-Universität. In einem Haus mit vielen bunten Fenstern befindet sich seine Wohnung. Die Türe springt von selbst auf. Paul hat sie per Fernsteuerung geöffnet, da er im Rollstuhl sitzt. Er kommt auf seinem Elektrogefährt angefahren. Auf das ist er angewiesen, weil er Dystonie hat. Bei einer Dystonie liegen Entwicklungsstörungen vor. Ähnlich wie bei einer Spastik können Bewegungsmuster nicht richtig ablaufen. Beim Eintreten kommt man zunächst in den Eingangsbereich der barrierefreien, geräumigen Erdgeschosswohnung. Hinter dem Eingangsbereich und der Küche führt ein breiter Gang zu Pauls Zimmer. Hier gibt es viele Poster, technische Geräte und Stapel von Biologiebüchern, die davon zeugen, dass hier ein Biologiestudent wohnt. Durch die Fenster hat man einen Ausblick auf einen kleinen Garten. Auf einer Matte kann man es sich bequem machen. Paul kommt weitestgehend selbstständig in seiner Wohnung zurecht. Ab und an kommt ein Pflegedienst vorbei, um ihm unter die Arme zu greifen. Ansonsten kann er sich immer an die Wohnheimverwaltung wenden.
Das ist echt toll vom Studentenwohnheim. Ich habe dann auch, wie gesagt, ob ich mein Elektrogefährt, hatte ich am Anfang gedacht, ich schnell das außen vor die Tür. Und dann haben die mir sogar angeboten, da extra ein kleines Hütchen für das zu bauen.
Damit es im Regen nicht nass wird. In seiner Wohnung ist alles vorhanden. Küche, Bad und ausreichend Platz für Schlaf- und Arbeitsbereich. Ein paar Optimierungsvorschläge gibt es dennoch.
Ein paar Sachen will ich jetzt auch denen noch vorschlagen zu ändern. Zum Beispiel, dass man auch Jalousien fernbedienbar macht. Ja, und auch die Lichtschalter.
Auf die Empfehlung seiner alten Biologielehrerin hin ist Paul nach Tübingen gekommen. In Tübingen sind die Naturwissenschaften alle auf einem Campus konzentriert. Die Wege zu den verschiedenen Biologiebereichen sind so machbar. Alleine könnte er die schweren Türen auf dem Unigelände jedoch nicht öffnen. Bei Bedarf hat er daher einen Freiwilligen, der ein soziales Jahr macht, der ihm hilft.
Der hat da Probleme, weil ich bin ja relativ lang mit dem Gefährt. Da müssen eigentlich beide Türen gleichzeitig auf sein. Er muss immer einen halben Spagat machen. Und ich meine, das ist auch da ein Game-Problematik, was eigentlich nicht schwierig wäre und auch nicht teuer für so eine Uni-Verhältnisse zumindest, da einfach elektrische Schiebetüren reinzuhauen.
Paul führt eines seiner technischen Geräte vor. Mit seinem Diktiergerät ist er gerade dabei, ein Referat für den nächsten Tag vorzubereiten. Kleine Hilfeleistungen können ihm den Alltag erleichtern.
Der biologische Studienberater war auch sehr, sehr offen. Und bevor ich überhaupt angefangen habe zu studieren, war ich bei dem und bin halt gefragt. Und das war ziemlich cool. Er hat mich so fast damit begrüßt, ja, meine Aufgabe ist es hier, Ihnen das Studium zu ermöglichen und so. Also war er sehr offen von Anfang an.
Im Einvernehmen mit dem Studienberater konnte Paul Regelungen finden, damit er am Uni-Alltag teilnehmen kann. Bei Klausuren schreibt eine Hilfsperson seine Antworten nieder. Und bei Aufgaben im Labor steht ihm ein Freiwilliger zur Seite. Paul erzählt noch eine Weile weiter über das Studium, Studentenleben und alles, was dazugehört. Für ihn ist es möglich, nahezu alles zu machen, worauf er Lust hat. Doch durch ein paar einfache Änderungen könnte man ihn noch besser unterstützen.
Antonia Heppeler über die Nervenerkrankung Dystonie. Ich habe gelesen, dass tatsächlich weit weniger als 1% der Menschen Dystonie haben. Das ist also ganz schön selten.
Wir haben vorhin etwas über Blindenhunde gehört und wie wichtig sie für die Menschen sind. Dass diese Tiere aber auch eine lange Ausbildung brauchen, wird gerne vergessen. Ein Beitrag von Jill Huschka.
Tübingen. Ein unbekannter Ort. Unbekannte Menschen. Eine unbekannte Situation. Es ist dunkel. Und nun einfach loslaufen. Die einzige Hilfe, ein Blindenführhund. Es herrscht blindes Vertrauen. Für Jürgen Fiesel und seine Labradorhündin Lara ist das ganz normal. Und zwar seit 8 Jahren. Er ist Leiter der Fachgruppe für Blindenführhundehalter beim Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg und selbst seit einem Unfall im Kindesalter blind. Er kann nur noch hell und dunkel unterscheiden. Für ihn stand schnell fest, dass er seinen Alltag gemeinsam mit einem Blindenführhund meistern möchte. Da muss man sich zu 100% auf seinen Hund verlassen können. Daher dauert die Ausbildung eines guten Blindenführhundes auch ca. 2 Jahre.
Der Hund kommt mit 10 Wochen vom Züchter weg. Kommt dann in eine Patenfamilie, darf da 1,5 Jahre aufwachsen, wie jeder andere Hund auch. Natürlich die verschiedenen Tests vorher schon gemacht, ob er sich eignet als Blindenführhund. wird er untersucht. Und wenn die Hüften alles okay sind, kommt er in die Ausbildung.
Dort wird er in mindestens 300 Arbeitsstunden zum Blindenführhund ausgebildet. Dann werden Hund und Halter in einer dreiwöchigen Einweisungsphase getestet und aneinander gewöhnt.
In der Einweisungsphase lernt man halt das Umgehen mit dem Laufen am Geführbügel, wie man das machen muss und auf was man achten muss. Und natürlich, dass auch das Zusammenwachsen ein bisschen gefordert wird von Hund und Mensch nachher. Da sehen die, passt es oder passt es nicht.
Und es muss passen, und zwar zu 100%. Für Jürgen war erst ein anderer Hund vorgesehen. Er fand erst im zweiten Anlauf den passenden Hund für sich.
Dann kam mittags der Kollege mit der Lara dann. Wir sind durch den Wald gelaufen, hat alles gut ausgesehen und hat gesagt, also gut, passt, Chemie funktioniert.
Doch nicht immer funktioniert es so reibungslos. Die Auswahl der Ausbildungsschule ist sorgfältig zu treffen.
40 Schulen, so soll es wohl in Deutschland geben. Auch ein paar, ja. Ein paar gute, ein paar nicht so gute wie überall. Auch viele, wo den Hund bloß in der Tschechei kaufen, den zwei Wochen lang Deutsch beibringen oder wie auch immer sie das machen, mit mehr oder weniger Gewalt oder Schlägen. Und dann wird er ausgeliefert an Blinden und dann ist sehr oftmals der Fall, dass, wenn dann der Trainer wieder weg ist, der Hund nach 3-4 Wochen gar nichts mehr macht, weil er nicht mehr weiß, was er machen soll.
Deshalb rät der Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg, bei der Suche mit mehreren Schulen Kontakt aufzunehmen und sich erst dann für eine Ausbildungsschule zu entscheiden.
Momentan kann jeder Führhund Ausbilder machen. Sie melden Gewerbe an, gehen auf die Gemeinde, 15 Euro oder was das Ding kostet, haben Gewerbeschein, können sagen, ich bilde das Hunde aus.
Deswegen setzt sich der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband dafür ein, dass der Beruf des Führhundausbilders zum Ausbildungsberuf wird, um dem Blinden einen gut ausgebildeten Blindenführhund zu gewährleisten. Jürgen Fiesel wartet nun auf einen neuen Hund. Lara wird dann zum Privathund und geht nach 8 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.
Das war Chill Huschka über die Ausbildung von Blindenhunden. Also ich kann mir das schwer vorstellen, im Rollstuhl zu sitzen und habe großen Respekt vor den Leuten, die damit selbstbewusst umgehen.
Genau, das macht zum Beispiel Sina. Die hat ihr Leben nämlich super im Griff und deshalb haben Verena Simon und Nadine Heb sie begleitet, um mehr über ihren Alltag zu erfahren.
Ein großes, graubraunes Gebäude. In der Eingangshalle viele Studierende. Der Prächtbau der Universität Tübingen. Durch die Menge bahnt sich eine Studentin den Weg zum Eingang. Sie trägt ein grauweißes Oberteil und Jeans. Ihre blonden Haare sind zu einem Zopf zusammengebunden und sie lächelt freundlich. Sina ist 21 Jahre alt, studiert im zweiten Semester Germanistik und hat in Tübingen mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Davon lässt sie sich allerdings nichts anmerken. Selbstsicher findet sie nach einem Seminar in den oberen Stockwerken den Weg zum Eingangsbereich. Im Prächtbau kann Sina sich ohne große Einschränkungen bewegen. In der Mensa wäre das nicht möglich. Denn Sina sitzt im Rollstuhl.
Diese Mensa gegenüber vom Studienbüro, da kommt man mit Rollstuhl nicht rein. Also da kommt man unten in den unteren Bereich, aber um Essen zu holen geht es so Treppen hoch und da kommt man auch ohne Aufzug und nichts kommt man nicht hoch. Also Mensa ist eigentlich mit Rollstuhl gar nicht möglich. Das heißt, man kann an die Uni-Bib sich da was holen und das war es dann aber auch.
Die Mensa in der Wilhelmstraße fällt durch ihre teilweise türkise Außengestaltung auf. Das Gebäude wurde in den 70er Jahren gebaut und bietet viel Platz für hungrige Studierende. Für Sina ist die breite Treppe in der Mitte des Gebäudes ein Hindernis. Da es in der Mensa keinen Aufzug gibt, ist sie der einzige Weg, um an die Essensausgabe im ersten Stock zu kommen. Folgt man der Wilhelmstraße weiter in Richtung Altstadt und hält sich nach der Mensa rechts, gelangt man weiter oben zum Psychologischen Institut der Uni. Sina hat vor Beginn ihres Germanistikstudiums 2 Semester lang Psychologie studiert. Da ihr der Mathe- und Stochastikanteil allerdings zu viel wurden, hat sie sich umorientiert.
Bei Psychologie gibt es auch Hörsäle, die mit Rollstuhl nicht machbar sind. Da geht es erstmal 4 Stufen runter, bevor die erste Sitzreihe kommt. Das hätte man ja irgendwie organisieren können, dass dann gerade dieser eine Hörsaal nicht bei der Vorlesung ist, wo 3 Leute im Rollstuhl sind.
Am Ende jedes Semesters schreibt Sina, wie alle anderen Studierenden, Prüfungen. Bei einer Psychologieprüfung wurde ihr ein Platz in der Mitte einer Sitzreihe zugeteilt. Sie hat damals durch den ganzen Hörsaal geschrien, dass der Prüfer zu ihr hochkommen soll und damit das Problem gelöst. Andere, die sich in derselben Lage befinden wie sie, hätten nicht den Mut, um so zu handeln.
Ich glaube, hätte ich das nicht immer gemacht, die hätten sich einfach oben hingestellt und gewartet, dass was passiert oder dass es jemand bemerkt.
Die Universitätsstadt Tübingen mit ihren Hügeln, Kopfsteinpflaster und Bordsteinen stellt Rollstuhlfahrer vor Herausforderungen. Selbstvertrauen, Selbstständigkeit und auch Kraft sind daher wichtig, um in dieser Stadt zurechtzukommen.
Das ist mit Rollstuhl so das Blödeste, was es eigentlich gibt. Und ich kam damit dann auch immer ganz gut klar, weil wenn ich Hilfe brauche, frage ich jemand. Und es hat noch nie jemand Nein gesagt. Da sind alle sofort bereit und helfen. Nur von selbst kommt halt selten jemand auf die Idee zu fragen.
Sina ist allerdings nicht auf Hilfe angewiesen. Von klein auf hat auch ihre Familie darauf geachtet, dass Sina selbstständig wird und für sich selbst sorgen kann.
Wenn ich irgendwo nicht hinkam, hat meine Mutter es mir nicht gegeben, sondern hat gesagt, guck, wie du hinkommst, so in der Art. Dadurch kann ich aber alles. Also ich bin dafür sehr dankbar, weil ich kann alleine wohnen, ich brauche nie Hilfe. Ich bin komplett selbstständig in meinem Leben. Ich buche einen Urlaub, da wird schon irgendjemand sein, der mir hilft und gehe mit meinen Mädels nach Malle und mache alles mit.
Für ihre positive und offene Art bekommt Sina oft Komplimente. Ihre Mitmenschen sind beeindruckt von ihrer Ausstrahlung und lassen sich gerne von ihrem Lächeln anstecken.
Ich glaube schon, dass ich da ein ziemlicher Sonderfall bin. Aber ich denke halt immer, es ändert ja nichts. Also wenn ich jetzt jeden Tag darüber spreche, trotzdem lerne ich ja nicht laufen. Und von dem her kann man es ja eigentlich nur positiv nehmen.
Das war doch ein total positiver Beitrag von Verena Simon und Nadine Heb hier bei Radio Mikro Europa. Unser Thema heute, Behinderte in Tübingen, hier auf der Wüstenwelle. Und wieso guckst du denn bitte jetzt so deprimiert?
Ich habe gerade erfahren, dass die Red Sox immer noch am Ende von der Division sind.
Okay, über welche Sportart redest du? Weil das ist definitiv nicht die Bundesliga.
Nein, das ist Baseball. Go Sox!
Ja, die Tübingen Hawks, die stehen im Moment hier leider auch nicht so gut da. Aber dafür haben die andere Qualitäten.
So wie du das gerade gesagt hast, ist das praktisch, wie wenn jemand zu dir sagt, hey, du bist so nett.
Nein, das verstehst du komplett falsch. Vermutlich kann Elisa Demidova besser erklären, wie ich das meine.
Es ist ein sonniger Nachmittag am Stadtrand von Tübingen. In der Nähe der Auffahrt zur B27, auf einem großen grünen Feld, trainieren die Tübingen Hawks. Ein Baseball- und Softballverein. Heute ist ein Trainingstag. Der Verein zählt etwa 300 Mitglieder. Einer davon ist Felix. Felix wartet bereits vor der grauen Halle und lächelt. Er trägt einen Hoodie in der Farbe Blau mit dem Vereinslogo. Er ist 25 Jahre alt und steht auf dem frisch gemähten Rasen.
Mein erster epileptischer Anfall war mit 17 Jahren. Natürlich fragt man sich erstmals, warum ich? Es ist schwierig, an die Zeit zurückzudenken.
Felix leidet an juveniler Absenzenepilepsie. Die Epilepsie ist eine der am weitesten verbreiteten chronischen Erkrankungen des Kindesalters. In Deutschland sind etwa 650.000 Menschen an Epilepsie erkrankt.
Ich bin sehr offen mit meiner Krankheit. Es ist mir sehr wichtig, dass mein Umfeld von meiner Krankheit weiß, damit, falls je etwas passiert, auch alle richtig reagieren können. Ich habe auch schon miterlebt, dass falsch reagiert wurde, auch von Personen, von denen man es am wenigsten erwartet hätte.
Felix hat alle 9 Monate einen Anfall. Durch sogenannte Trigger können Anfälle ausgelöst werden.
Wenn ich natürlich 1 oder 2 Nächte hintereinander nicht richtig schlafen konnte, dann ist natürlich dieses Gefahrenpotenzial da und im Hinterkopf immer dieses Unwohlsein. Und dann halte ich mich auch sehr zurück.
Es gibt unterschiedliche Anfallsarten. Felix kennt den Grand Mal. Bei dieser Anfallsart stürzt der Mensch unkontrolliert infolge einer Verkrampfung des ganzen Körpers. An diesen Sturz schließt sich eine Phase mit groben Zuckungen an. Hier ist es wichtig, dass die betroffene Person sich nirgendwo anstößt.
Das eine Mal, gerade in der Universität, da hat der Dozent nicht reagieren können. Er war eher ratlos, er wusste nicht, was er machen soll. Die Frage ist natürlich auch, kennt sich jeder mit dieser Krankheit aus? Weiß, was er damit zu tun hat? Und ich denke, dass das nicht der Fall ist.
Felix kennt auch die Absence, die vom Außenstehenden oftmals gar nicht erkannt wird. Absenzen sind durch Bewusstseinspausen mit abrupten Anfang und Ende gekennzeichnet. Seine berufliche Zukunft ist durch die möglichen Anfälle stark eingeschränkt.
Meine letzte Ausbildungsstelle in der Radiologie konnte ich leider nicht mehr weiterführen, weil ich ein zu hohes Gefahrenpotenzial darstelle für dritte Personen, also für die Patienten. Fall da mal was passiert, dann ist die Klinik schuld und deswegen musste ich aufhören. Auf die Ausbildungsstelle als medizinisch-technischer Assistent schreibt das Regierungspräsidium vor, dass ich 2 Jahre anfallsfrei sein muss, um meine Zulassung zu erhalten.
Es ist 19 Uhr. Das Training läuft in vollen Zügen. Felix macht sich warm und schlägt ein paar Bälle. Jetzt muss es schneller gehen. 2 Stunden Training, dann was essen und gleich ins Bett. Morgen hat er ein Vorstellungsgespräch für eine neue Ausbildungsstelle. Sein Wunsch für die Zukunft ist klar.
Zu leben wie ein normaler Mensch. In einer gewissen Sicht frei zu sein und nicht eingesperrt von dieser Epilepsie.
Er ist bereits seit 14 Monaten anfallsfrei. Es sind 61 Wochen, 426 Tage, 10.227 Stunden, 613.620 Minuten, die ihm das Gefühl geben, frei zu sein und die Hoffnung, bald alles machen zu können, was ihm gefällt.
Wir sind Miriam
und Lukas und ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle.
Am besten, wir drehen das um. Sag mal, spielst du eigentlich Basketball?
Nein, ich bin ein Schlumpf. Schlümpfe spielen kein Basketball. Aber du bist doch riesig. Spielst du?
Nein, ich bin Volleyballer. Da muss ich nicht mal springen, um die Bälle abzublocken.
Aber bleiben wir doch mal direkt beim Thema Sport. Unsere Redakteurin Ronja Böhringer hat sich in Tübingen mal angeschaut, wie man Rollstuhlbasketball spielt.
Ein niedriges, graues Gebäude. Turnhalle Feuerhägle steht in dunkelblauer Farbe auf dem Beton. Heute findet hier das Basketballtraining des Rollstuhlsport- und Kulturvereins Tübingen statt. 7 Spieler fahren in wendigen Rollstühlen und dribbeln mit dem Ball durch die holzgetäfelte Halle. Tobias Schreiner ist 20 Jahre alt und spielt seit 8,5 Jahren Rollstuhlbasketball. Wie auch seine Mitspieler sitzt er in einem besonderen Sportrollstuhl.
Also die haben zum einen haben sie jetzt schräge Räder, dass man schneller, wendiger ist. Und dann haben sie vorne und hinten, oder meistens vorne, einen Rammbügel. Das heißt, wenn es, ja, wie im Basketball gibt es halt Körperkontakt und bei uns gibt es halt Rollstuhlkontakt und genau.
Dann beginnt das Training. Zunächst wärmen sich die Sportler auf. Hierfür werfen sie aus den unterschiedlichsten Positionen auf den 3,5 Meter hohen Basketballkorb. Nach den Wurfübungen folgt ein Trainingsspiel. Rot spielt gegen Schwarz. Die Spieler jedes Teams nehmen die im Basketball üblichen Positionen ein.
Also es ist eigentlich relativ ähnlich wie beim Fußgängerbasketball. Also es sind 5 Leute auf dem Spielfeld, ein Spielmacher, ja, meistens 2 große, also so Center und halt 2 Flügelspieler.
Und schon geht es los. Tobias prellt den Ball neben seinen Rollstuhl, denn wie im Fußgängerbasketball müssen die Spieler dribbeln. Der Rollstuhl darf nicht öfter als 2-mal hintereinander angeschoben werden, ohne dass der Ball geprellt wurde. Einen Unterschied zum Fußgängerbasketball gibt es aber, denn...
Da spielen Damen und Herren zusammen, weil es nicht genügend Damen gibt, um da eine eigene Liga zu gründen und aufzumachen.
Erklärt Sven Schaub. Der 28-Jährige im grünen Sportrollstuhl und orangener Sportbrille spielt seit 15 Jahren Basketball. Sven und seine Mitspieler und Mitspielerinnen fahren blitzschnell von der einen Hallenseite in die andere. Körbe erzielen die Spieler, indem sie sich zurücklehnen und auf den Korb werfen. Die Gegenspieler versuchen das durch aktive Verteidigung zu verhindern, sodass die Rollstühle laut aneinander knallen. Besonders die 14-jährige Katharina Weiß schenkt den Gegner nichts. Durch ihre Deckung versucht sie, den Angriff zu verhindern und den Ball zurückzugewinnen. Für sie ist Basketball wichtig, denn es bedeutet...
Viel? Ja, es ist schon sehr wichtig für mich, der Sport.
Nach einer halben Stunde ist das Trainingsspiel zu Ende und die rote Mannschaft gewinnt knapp gegen die schwarze. Die Spielerinnen und Spieler treffen sehr sicher. Das stellen sie auch in Basketballspielen gegen andere Mannschaften unter Beweis.
Spiele haben wir, wenn es Saison ist, alle 2-3 Wochen, ja. Und bis vor einem Jahr habe ich noch U22 Nationalmannschaft gespielt und da war dann halt auch alle, ja, 3 Wochen ein Lehrgang mit dann halt Highlight am Ende war dann Europameisterschaft.
Das war Ronja Böhringer über Rollstuhlbasketball. Für den Fall, dass ihr nicht wisst, was ihr gerade hört.
Mikro Europa.
More than European Championship.
Einen anderen Blickwinkel auf den Behindertensport liefert uns Lucia Windhoff.
Lucia!
Lucia Windhoff.
Lucia hat beim Tischtennistraining von Hartmut Freund zugesehen, der trotz seiner geistigen Behinderung schon viele sportliche Erfolge feiern konnte.
Im Gegensatz zu uns.
Unbarmherzig und schnell pfeffert Hartmut Freund den kleinen weißen Ball auf seinen Gegner zurück. Wie eine Gummiwand. In seinem blauen TSG Reutling Sportshirt und dem roten Stirnband ist er in der großen, hellen Halle schwer zu übersehen. Doch vor allem die schnelle Beinarbeit lässt ihn unter den insgesamt 12 Sportlern hervorstechen. Motorisch unversehrt, jedoch mit geistiger Behinderung. Problematisch? Nein, erfolgreich. Erfolg, den man in der Sporthalle der TSG inklusiv Gruppe in Reutlingen förmlich spüren kann. Jeder, allen voran Hartmuts Bruder Norbert und seine Trainerin Tanja, sprechen mit Stolz über das Ausnahmetalent. Ausnahmetalent in einer der anspruchsvollsten Sportarten für Behinderte.
Also Tischtennis ist auch die schnellste Ballsportart, die es gibt. Man hat keine Zeit zu überlegen. Beim Tennis sieht man, der kommt ganz lange, ich kann auch in Ruhe hinlaufen, was meint ihr? Beim Tischtennis hat man eigentlich keine Zeit zu überlegen. Deswegen finde ich es umso faszinierend, zum Beispiel Hartmut einfach mit diesem wenigen Gedächtnis, was er hat, so extrem gut spielen kann.
Erst seit Jahresanfang trainiert Hartmut in der TSG. Seitdem wird eine enorme Leistungssteigerung beobachtet. Insgesamt spielt er in 5 Vereinen im Raum Stuttgart. So ist ein straffes Trainingsprogramm nur logisch. 5 bis 6 Mal spielt er für 3 Stunden mit seinen Gegnern. Gegner, die über kurze Zeit zu Freunden geworden sind. Hartmuts IQ liegt bei 46. Seine Spielerfreunde, die meisten nur mit einer Lernbehinderung, haben ein IQ von 70 bis 75.
Man muss sich vorstellen, dass er halt beispielsweise während Tischtennis-Matches nie weiß, wie es steht. Also er kennt den Spielstand nicht, er zählt dann nicht mit. Und am Ende sagt dann irgendeiner, der Satz ist zu Ende, entweder der Schiedsrichter oder der Gegner oder der Betreuer. Und dann weiß er ja, wenn er den letzten Punkt gemacht hat, dass er das Spiel für sich entschieden hat. Aber er fragt dann oft noch sicherheitshalber nach, ob er auch wirklich gewonnen hat.
Im Tischtennis gibt es bloß eine Startklasse. So muss er sich auch gegen Leichtbehinderte behaupten.
Und das Erstaunliche an ihm ist halt, dass er trotz der Schwere dieser Behinderung sich weiterhin in der Spitze behauptet.
Und kein bisschen Angst vor dem Gegner zeigt. Klar ist das Training mit Hartmut nicht immer so flüssig und erfolgreich verlaufen wie jetzt. Es sind viele Wiederholungen nötig, um die Bewegung und Spielzüge im Gedächtnis zu verankern. Und noch schwerer, das Repertoire im Spiel abrufen zu können, trotz Aufregung und Nervosität. Konstantes Training und kreative Ideen sind da sehr hilfreich.
Und dann haben wir so kleine Knöpfe dabei, Korken nennt er das immer, und die platzieren wir dann an der Platte, da wo er sie hinplatzieren soll, die Aufschläge. Und die Aufschläge haben alle einen besonderen Namen.
Motivation, Ehrgeiz und Spaß sind die Grundlagen für Hartmuts strengen Trainingsplan. Vor allem der Spaß. Warum sollte er sonst so viel Zeit, körperliche und geistige Anstrengungen in eine Sache stecken?
Bei der Sportlehrung der Stadt Bietigheim-Bissingen im Januar hat tatsächlich der Moderator, das war der Raphael Treite, der hat ihn dann gefragt, warum macht dir das Tischtennis so Spaß? Und dann hat er geantwortet, das macht mir Spaß, weil es mir Spaß macht.
Wenn er nicht mit ganzem Herzen dabei wäre, würde sein Gemütszustand schnell in Langeweile umschwingen. Das wäre nicht von Vorteil. Denn nicht nur der Sport braucht Hartmut, sondern Hartmut braucht auch den Sport. Tischtennis ist nämlich sowohl für die Motorik und Selbstständigkeit als auch für die Inklusion eine große Hilfe. Vor allem die TSG Reutlingen setzt die Inklusion von Menschen mit Behinderung ganz oben auf ihre Prioritätsliste. Doppelt unterstrichen und gelb markiert. Sie gilt als Vorreiter für Initiativen in diesem Bereich. In ihren Sportgruppen werden keine Unterschiede gemacht. Sie bestehen aus Frauen und Männern, mit und ohne Behinderung, alt und jung. Sie werden nicht ins Lächerliche gezogen. Man nimmt sie ernst und zollt ihnen Respekt und Bewunderung. Man korrigiert sie, ohne Angst, ihnen zu nahe zu treten. Nur so ist eine starke Leistungssteigerung und ein unbegrenzter Ehrgeiz und Spaß möglich. Hartmut ist dafür das beste Beispiel.
Auch wenn man ihm irgendwas sagt, wenn man ihn korrigiert, er sagt sich das immer wieder. Und dann kommt er, beim nächsten Training kommt er dann, ich weiß es jetzt, ich muss das und das machen.
Mit dieser ungebrochenen Motivation nimmt er den kleinen weißen Ball wieder auf und setzt zum Aufschlag an.
Tischtennis mit geistiger Behinderung, ein Beitrag von Lucia Windhoff. Hey, ich habe immerhin eine Teilnahmeurkunde von den Bundesjugendspielen zu Hause.
Toll.
Danke.
Und wenn man so viel Sport gemacht hat, muss man natürlich wieder was essen. Das kann man zum Beispiel bei der Gaststätte Loretto in Tübingen.
Katrin Gürtel zeigt euch in ihrem Beitrag, was an dem Konzept so besonders ist.
Die Sonne scheint auf den gut gefüllten Biergarten der Gaststätte Loretto. Zwischen vielen glücklichen Gesichtern sitzt die Studentin Franziska Kunz. Im Schatten der Kastanienbäume macht sie sich gierig über einen Teller Käsespätzle her.
Ja, ich komme öfters her. Ich wohne hier in der Nähe und das Essen schmeckt auch wirklich sehr gut. Mir gefällt es hier wirklich sehr, sehr gut. Ja, doch, dass hier, Sie meinen, dass die Menschen mit Behinderung hier auch arbeiten und das ist halt, ich finde es schön, dieses Integrative. Das ist wichtig für unsere Gesellschaft.
Die Gaststätte Loretto ist nämlich ein ganz besonderes Lokal.
Also wir sind ein Integrationsbetrieb. Viele macht es hier ziemlich Spaß, was anderes wie in der typische Werkstattjob, irgendwas verpacken. Also die helfen in der Küche, in der Hauswirtschaft, teilweise auch im Service mit. Für uns natürlich auch ganz klar positiv, weil es zur Finanzierung vom Gesamtprojekt beiträgt, weil wir da Zuschüsse bekommen.
Uwe Meyer ist der Betriebsleiter der Gaststätte. Anders als in den Behindertenwerkstätten wird in seinem Betrieb Hand in Hand mit Nichtbehinderten gearbeitet. In der Gaststätte erleben die behinderten Menschen einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Sie helfen, zum Gelingen eines Gesamtprojektes beizutragen. Und das nicht am Rande der Gesellschaft, sondern mittendrin. Und das macht ihnen richtig Spaß.
Die Leute sind gerne hier, auch die behinderte Menschen. Wir haben da zum Beispiel einen Autisten, unser Fernando, der hat Schwierigkeiten, sich so ein bisschen zu artikulieren. Am Anfang habe ich den gar nicht verstanden. Er macht auch immer wieder zwischendurch seine Gymnastik, hat so seine Rituale, da geht es dann so auf und runter und so. Aber der ist so gern hier und denkt inzwischen so, der ist also nicht dumm. Ja? Also Autisten sind ja nicht dumm. Ja? Die haben halt je nach Autismusart Defizite, entsprechend in was weiß ich was. Und der denkt inzwischen richtig mit, was er machen muss und freut sich immer wieder an seiner Arbeit. Gell? Das erfreut einen selber dann natürlich auch, ja, ganz klar.
Die positive Entwicklung von Fernando ist kein Einzelfall. Durch die Arbeit in Integrationsbetrieben wie der Gaststätte Loretto sollen die behinderten Menschen selbstbewusster und selbstständiger werden. Sie werden fit gemacht für einen Job auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Für Uwe Meyer gibt es vor allem zwei Ziele, die er mit der Gaststätte verwirklichen will.
Tagesstrukturen zu schaffen, für die psychisch Erkrankte zum Beispiel. Arbeitsplätze schaffen, einfach, in denen die ihren Alltag leben, ne? Und besser wie ständig in der Klinik, den ganzen Tag nichts wissen, was machen. Einfach Tagesstruktur geben, den Leuten einen Halt zu geben. Ja, zweites Ziel hier ist natürlich dann Kostendeckung von dem Ganzen. Also nicht jetzt unbedingt Gewinnerzielung, aber so, dass es kostendeckend ist. Ja.
Bei allem Spaß, den die Mitarbeiter und ihr Chef auch bei der Arbeit haben, die Kosten und Rechnungen wollen bezahlt werden. Der Integrationsbetrieb orientiert sich nämlich stark an den Abläufen und Strukturen normaler Gaststätten. Auch der Lohn der Mitarbeiter weicht nicht viel von dem auf dem normalen Arbeitsmarkt ab. In einem geschützten Rahmen können sie einer täglichen Arbeit nachgehen. Die Gaststätte Loretto, die schon längst kein Geheimtipp mehr in Tübingen ist, ist ein gelungenes Beispiel für die Integration behinderter Menschen in das Arbeitsleben und ermöglicht ihnen so ein Stück mehr Gleichstellung.
Katrin Götschel über das Restaurant Loretto in der Tübinger Südstadt. Du, so wie dein Magen die ganze Zeit knurrt, könntest du da eigentlich auch direkt hingehen?
Würde ich ja total gerne, aber vor lauter Schreibkram habe ich morgens nicht mal Zeit zum Frühstücken. Heute Morgen schon wieder.
Apropos Schreibkram.
Als hätten wir es abgesprochen.
Ja. Unser nächster Beitrag handelt von Nico.
Das war's? Du könntest wenigstens sagen, von wem der Beitrag ist.
Aileen Kern und Sophia Kirner.
Vielen Dank.
Laptop-Urwald in der Vorlesung. Überall klappernde und ratternde Tastaturen. Im Saal leuchten die Bildschirme ihren Gegenübern hell ins Gesicht. Die Studenten starren vertieft auf die aufleuchtenden Programme und Dokumente. Flink flitzen ihre Finger über die Tasten. Mitten unter den Studenten sitzt Nico. Er studiert Medienwissenschaften und Rhetorik in Tübingen. Vor ihm auf dem Tisch steht aufgeklappt ein Laptop. Nico tippt fleißig mit. In seinen Ohren sind kleine Lautsprecherknöpfe versteckt. Aus ihnen klingt ganz leise eine hohe, sehr schnelle Stimme.
Das nennt sich Screenreader, also so Bildschirmauslesung, Leseprogramm. Da kannst du halt, also das, da werden halt einfach alle Inhalte des Bildschirms praktisch vorgelesen, so, also Facebook und so und Internet und so, ist gar kein Problem jetzt gerade im Moment eigentlich, also ist kein Problem mehr.
Nico ist von Geburt an blind. Für ihn ist der Laptop viel mehr als ein Unterhaltungsmedium. Bis ins 19. Jahrhundert konnten blinde Menschen nicht an der Universität studieren. Mit der Entwicklung von Computern begann ein neues Zeitalter für sie. Surfen im World Wide Web, E-Mails schicken oder recherchieren sind durch die Screenreading-Programme kein Problem mehr. Anders ist das, wenn es um Hausarbeiten oder Texte lesen für Seminare geht. Viele Bücher in der Bibliothek gibt es nicht als Online-Version. Sie müssen für Nico eingescannt werden. Das braucht viel Zeit.
Man scannt es halt ein und dann hat man halt so eine OCR, also OCR steht für Optic Character Recognition. Da werden dann praktisch diese Seiten werden dann praktisch in Computerschrift umgewandelt, so, also in ASCII-Code nennt sich das dann so. Also das ist praktisch für mich lesbar ist eigentlich. Da kommen halt auch ziemlich viele zum Beispiel, wenn da halt irgendwie das nicht sauber gescannt ist oder so, dann steht zum Beispiel mal statt einem L eine 1 oder so oder statt einem I ein L oder so, also so Buchstaben, die halt eher gleich aussehen. So. Mhm. Und da muss man halt auch nochmal drüber gehen manchmal, manchmal fehlen auch Abschnitte und so, das kostet schon immer ziemlich viel Zeit.
Man könnte den großen Aufwand des Scannens verkleinern. Vor allem an einer Universität, an der es viele blinde Studenten gibt.
Was man sich zum Beispiel mal überlegen könnte, man könnte ja mal zum Beispiel einen Literaturserver oder sowas für Blinde zum Beispiel aufmachen, praktisch also einen FTP-Server oder sowas, wo man halt einfach dann die Sachen, die man selber eingescannt hat, hochladen kann. Wenn man blind ist, kriegt man Zugang dazu und dann kann man sich den Scheiß auch irgendwie mal runterladen. Da braucht man nicht, weil ich kann mir gut vorstellen, dass einfach zum Beispiel jetzt gerade in den Einführungsvorlesungen die ganzen Hausarbeiten, die man schreiben muss, so, das muss ja jeder machen. So, und das ist ja immer das Gleiche eigentlich im Prinzip. Also das Zeug muss ja auch schon irgendwo gescannt da sein. So.
Im Zentralkatalog für Blindenmedien sind 60.000 Werke verzeichnet. Das ist recht wenig. Allein in der Universitätsbibliothek Tübingen stehen über 750.000 Bücher. Trotzdem, das Studieren für Blinde ist heute einfacher wie früher.
Wenn du als Blinder studieren wolltest, musstest du halt irgendwie an die Bücher rankommen, so zum Beispiel. Also das gab dann zum Beispiel irgendwelche Eltern so. Also mein Vater kennt vielmehr jemanden, der dann für seine Tochter einfach die ganzen Bücher auf Blindenschrift praktisch, also auf einer Schreibmaschine praktisch abgetippt hat.
Die Punktschrift wurde 1825 von Louis Brill erfunden. Ähnlich wie Schreibmaschinen drucken Punktschriftmaschinen die einzelnen Punkte auf festeres Papier. Für den Laptop gibt es das Braille-Display. Darauf werden Punkte auf das Anzeigegerät gehauen und können mit den Fingern gelesen werden. Mit dem Screenreading-Programm geht das Lesen aber schneller.
Wenn ich einen Text lese oder so, klar, ich meine, ich kann den Text nicht überfliegen, ja, also das dauert natürlich ein bisschen länger sozusagen. Ich kann mir das dann dafür aber ziemlich schnell anhören. Also ich glaube, ein Blinder kann, wenn man gut trainiert ist, als Blinder 70 Silben die Sekunde wahrnehmen.
Der Laptop hat viele Türen für blinde Studenten geöffnet, vor allem in der Bildung. Er ermöglicht vielen Menschen Selbstbestimmung und Unabhängigkeit.
Es geht ja auch dann über den Alltag hinaus, so dass, also das ist ja auch viel im Alltag mir was bringt, so Zugverbindung raussuchen zum Beispiel oder solche Sachen halt. Also ich will den eigentlich nicht wegdenken.
Oh ja, ich definitiv auch nicht.
Und für ihn hat der Laptop ja noch eine viel größere Bedeutung als für uns. Ähnlich wie der Aufzug gerade eine große Bedeutung für unsere Zuhörer hat.
Oh je, wieso das denn?
Bei den Beiträgen ist der Aufzug oben und sobald wir sprechen, stürzt er ab.
Ist das dein Ernst?
Apropos Aufzug.
Überleitung können wir. Ich entschuldige mich hiermit ganz offiziell bei allen Hörern der Wüstenwelle.
Nein, jetzt im Ernst. Es ist für Rollstuhlfahrer ja echt schwer, sich in der Uni fortzubewegen.
Stimmt, da sollte die Uni wirklich mal was machen. Kevin Krompaun und Elias Gut haben mit dem Gleichstellungsbeauftragten der Tübinger Uni, Klaus Heinrich, gesprochen.
Regen. Die graue Rollstuhlrampe vor dem Hegelbau wirkt glitschig. Tropfen sammeln sich an den Rändern der steilen Blechkonstruktion. Kleine Rostspuren wirken wie Farbkleckse im tristen Grau. Schwer vorstellbar, wie man dieses Hindernis allein überwinden soll. Simon Schmidt studiert im 8. Semester Geschichte und Latein. Er sitzt im Rollstuhl und stößt jeden Tag auf Hindernisse. Wo liegen seine größten Schwierigkeiten?
Also am ehesten noch innerhalb von einzelnen Gebäuden. Zum Beispiel muss ich viel in den Hegel bauen und der ist einfach so, dass zum Eingang drei Stufen hinführen und die muss man mit einer Rampe überwinden, die aber so steil ist, dass ich sie nicht wirklich alleine hochkomme, geschweige denn, wenn es regnet oder schneit, dann habe ich auch wirklich kein Interesse daran, sie auch runterzufahren. Und im Hegelbau geht es dann gerade so weiter. Also das ist einfach ein Musterbeispiel, wo man noch dran arbeiten muss.
Mit Problemen, wie sie Simon hat, befasst sich Klaus Heinrich. Er ist seit einigen Jahren der Behindertenbeauftragte der Uni Tübingen und setzt sich für die Belange körperlich und geistig benachteiligter Studenten ein.
Das Schöne ist, wenn man sich auskennt, weiß man auch relativ gut, was nicht funktioniert. Also von dem her kann man sagen, aha, jetzt im Brechtbau zum Beispiel ist die Toilette im Untergeschoss für die Behinderten ist eine Katastrophe. So, und man weiß, das zieht sich schon lange hin. Trotzdem kann man sich freuen, wenn dann zum Beispiel in der Keplerstraße im neuen Haus, was jetzt von der Uni genutzt wird, sehr auf Barrierereduktion geachtet wird. Ja, und plötzlich sind die Toilettenräume größer, der Eingang ins Haus ist geschickter. Früher musste man durch den Hinterhof da rein. Also das heißt, da sehe ich oder die Betroffenen, es gibt Veränderungen zu mehr, aber klar sind wir nicht perfekt.
Welche Vorsätze nimmt sich die Uni also konkret? Die gängigen Hindernisse im Alltag sind nur eines. Neben Gebäudeanpassungen hat die Uni noch ganz andere Ziele. Denn nicht nur für Rollstuhlfahrer gilt es, Herausforderungen zu bewältigen.
Und wir haben genug Leute, die sagen, ich bin nicht behindert und ich bin nicht chronisch krank. Aber ich habe Eigenheiten, die machen es wünschenswert, dass auf meine Eigenheiten irgendwie reagiert wird.
Auch wenn im Alltag nicht alles reibungslos funktioniert, Simon wird weiter studieren und im nächsten Jahr seinen Abschluss machen. Jammern oder sich zu beklagen, kommt für ihn nicht in Frage.
Ich kann immer nur das wiederholen, was ich eigentlich zu allen möglichen Leuten sage, die mich fragen, wie ist es denn mit Rollstuhl in Tübingen so und mit Studieren und so. Eigentlich ist es unmöglich. Es wird dadurch möglich, dass man andere Leute fragt, dass man um Hilfe bittet.
Es regnet immer noch. Die Rollstuhlrampe ist glitschiger denn je. Dennoch wird sich Simon davon nicht abhalten lassen. Zwei Studenten helfen ihm ins Gebäude.
Danke an Kevin und Elias, die mir meinen Interviewpartner ausgespannt haben.
Das halte ich für ein Gerücht. Außerdem bist du erst später dran.
Stimmt, jetzt kommst erstmal du.
Juhu, erzähl mal, um was es geht.
Ja, jetzt spielst du mir den Ball zu.
Ja klar, es geht ja auch um Blindenfußball.
Du und Robin Hofstetter habt den MTV in Stuttgart besucht.
Die Sonne brennt auf dem Fußballplatz des MTV Stuttgart. Die Spieler trudeln langsam ein, machen sich warm und schießen erste Bälle aufs Tor. Aber es ist kein typisches Training einer gewöhnlichen Fußballmannschaft. Die Spieler der Mannschaft sind blind. Deshalb sind einige Regeln natürlich anders. Die Unterschiede fasst Alex Weimann kurz zusammen. Alex ist Feldspieler und bereits seit der Gründung der Mannschaft im Jahr 2006 dabei.
Der wichtigste Unterschied ist, dass wir 4 gegen 4 spielen, haben Handballtore, einen sehenden Torwart und 4 blinde Feldspieler. Dann gibt es noch hinterm gegnerischen Tor den Guide, den Rufer, der die Stürmer dirigiert im Angriffsdrittel und für die Abwehr ist halt der Torwart zuständig.
Damit die Spieler sich überhaupt auf dem Feld orientieren können, rufen sie sich gegenseitig Roy zu, brasilianisch für Ich komme. Außerdem rasselt der Ball bei jeder Bewegung. Wenn man den Fußballern nur beim Spielen zuschaut, bemerkt man gar nicht, dass sie blind sind. Mit ihrer Passgenauigkeit könnten sie locker einem Bundesligaspieler Konkurrenz machen. Das findet auch ihr Trainer Ulrich Pfisterer.
Die Qualität von einer Bewegung hat nicht primär mit dem Sehen zu tun, sondern mit deiner Kinästhesie, das heißt mit deinem Bewegungsgefühl. Sag mal, du hast jemanden in der 5. Liga in Deutschland, der ist genauso fit wie jemand in der Bundesliga, aber der wird nie Bundesliga spielen. Da kann ja der in der Bundesliga nicht 5-mal besser gucken, oder?
Trotzdem sind die Spieler in ihrem Spielalltag auch mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Deshalb findet Torwart Fabian die ständige Kommunikation besonders wichtig.
Man muss viel mehr kommunizieren, auch neben dem Platz. Aber wenn man jetzt irgendwie auf Spieltag in Dortmund oder so ist, dass man die nicht irgendwo stehen lässt, sondern sie immer dabei hat, sind so Unterschiede im Vergleich zum Sehenden.
Doch nicht nur die vielen Reisen sind eine große persönliche Bereicherung für die Kicker. Letztes Jahr ging es für 4 der Spiele zum Beispiel zur WM nach Japan. Die Reisen sollen aber nicht im Mittelpunkt stehen. Viel wichtiger ist, was durch den Sport auch im alltäglicheren Leben leichter wird.
Ich sag mal, rein vom Blindentechnischen her ist es so, dass du dich auf dem Feld natürlich sehr schnell bewegen musst und sehr schnell reagieren lernen musst auf den Gegner, auf den Ball, auf deine Mitspieler. Und das hilft dir im Alltag auch, sagen wir mal, wenn du dich jetzt über die Straße bewegst, über den Bürgersteig spazierst, wirklich aktiv zu sein und schnell zu reagieren.
Obwohl die Spieler so eine sehr gute Koordination haben, kann es natürlich zu Zusammenstößen oder Verletzungen kommen. Doch ihr Trainer findet das okay, um den Spielern ein alltägliches Leben zu ermöglichen. Zu viel Vorsicht So hilft den Fußball nämlich auch nicht zu mehr Lebensqualität, im Gegenteil.
Der Ansatz ist andauernd auch vorsichtig. Also stell mal vor, du hörst jetzt am Tag 50 Mal vorsichtig. Dann machst du gar nichts mehr. Weil alle so eine Angst haben, dass du fällst, dass du dir einen blauen Fleck holst oder sowas. So beinahe darf er sich vielleicht mal ein Bein brechen, dass er mal weiß, wie das ist, dass nicht alles zu sicher ist andauernd.
Die Spieler geben bei jedem Spiel ihr Bestes, werfen sich in die Zweikämpfe und freuen sich über jeden hart erkämpften Sieg. Blinde Menschen sind eben keine Porzellanpuppen, sondern wollen die gleichen Erfahrungen machen wie jeder andere auch.
Vielen Dank an euch beide, aber wo genau warst denn du jetzt?
Dein Ernst, ich bin noch hier. Aber die Koordination von diesen Fußballspielen habe ich definitiv nicht. Ich war auch sowas von beeindruckt, als wir da waren.
Ich finde es immer wieder toll, dass eigentlich jeder Sport treiben kann und etwas für sich finden kann.
Das stimmt. Wir kommen jetzt auch leider schon zu unserem letzten Beitrag und der ist von einem ganz tollen Menschen, nämlich
mir.
Angeber. Und los.
Es ist Samstag. Ich sitze in meinem Zimmer und schaue dabei zu, wie mein Körper bei 34 Grad langsam austrocknet. Da können selbst die Rollläden und der Ventilator nicht viel ausrichten. Trotzdem bin ich am Arbeiten, denn ich sollte diesen Radiobeitrag noch fertigstellen. Über Rollstuhlfahrer möchte ich berichten. Genauer gesagt, über die Rollstuhlfreundlichkeit, der man als Student in Tübingen ausgesetzt ist. Hatte ich da nicht eigentlich noch eine Webseite, die ich zitieren wollte? Mal nachschauen. Ah, hier. Wheelmap.org. Eine Seite, die es den Nutzern erlaubt, die Rollstuhlfreundlichkeit von Städten zu...
Sagt mir was, ich weiß auch so grob, glaube ich, worauf du raus willst.
Stimmt, mein Interviewpartner kannte die Bewertungsseite ja bereits. Wie war denn nochmal sein Name?
Ich heiße Simon Schmidt, ich bin 24 Jahre alt, ich studiere Deutsch-Latein-Geschichte auf Lehramt hier in Tübingen.
Richtig, Simon sitzt im Rollstuhl und somit war er der perfekte Ansprechpartner für meine Fragen zur Rollstuhlfreundlichkeit der Uni. Da müsste ich jedoch auch einen Ausschnitt haben.
Die ist eigentlich furchtbar behindertenungerecht. Also der Hegelbau, da bin ich auch noch, der ist ganz furchtbar. Da habe ich zum Beispiel nicht mal ein eigenes Klo, das heißt, ich muss immer in die UB auswandern.
Okay, die Frage hat Simon schnell beantwortet. Aber das kann doch nicht alles sein. Er hat doch auch etwas von einer Art Taktik erzählt, um durch den Uni-Alltag zu kommen.
Wenn ich Seminare in der Altstadt habe, dann gucke ich meistens, dass ich wirklich den Teilnehmern eine Mail schreibe und sage, kann mich jemand von dort und dort mitnehmen, also dass ich dann auch jemanden festen habe, weil für so weitere Wege kann es halt schwierig jemand anquatschen und sagen, könntest du mal.
Apropos Altstadt. Abgesehen von der Universität ist ein Student in seiner Freizeit natürlich auch in der Stadt unterwegs. Und genau da schneidet Tübingen laut der Seite wheelmap.org nicht so toll ab. Besonders Läden mit vielen Stufen und hügeliges Terrain machen das Manövrieren schwierig.
Naja, also es ist wirklich so, ich bin quasi auf dem Land aufgewachsen, mehr oder minder. Und bin jetzt einfach nicht so stadtvertraut. Und wenn ich dann mal dort bin, dann ist es meistens aus Freizeit, Vergnügen, sonst was Gründen. Und dann bin ich eh mit anderen Leuten unterwegs und habe mich da nie groß drum gekümmert.
Ha. Simon scheint wirklich auf alles eine Antwort zu haben. Und wenn ich hier auf meinen Zettel schaue, dann bleiben eigentlich auch nur noch wenige Punkte offen, die interessant wären. Zum Beispiel, wie es denn mit dem abendlichen Feiern so aussieht. Immerhin gehört das als Student doch irgendwie dazu.
Sicherlich, manches ist komplizierter. Ich denke, die ganzen Altstadtkneipen, da scheiden einfach einige aus. Ja, bei anderen muss man halt sagen, wenn man da zu zweit lupft, dann ist es auch kein Problem.
Also ist es in Begleitung von Kommilitonen eigentlich gar nicht so kompliziert, wie man meinen würde?
Wobei man sich immer die Frage ist, mit wie viel Alkoholpegel ich mich da noch lupfen lassen will.
Naja, den Part lasse ich jetzt am besten mal unkommentiert. Aber insgesamt könnte man doch sagen, dass es mit ein wenig Hilfe und ein bisschen Eigenverantwortung durchaus machbar ist, als Rollstuhlfahrer in Tübingen zu studieren.
Ich würde deine Beschreibung ein bisschen nach oben korrigieren und sagen, es ist sehr viel nötig. Es ist viel Hilfe nötig, es ist auch viel Eigenverantwortung und Engagement möglich. Aber wenn man das mitbringt, dann ist es wirklich gut machbar. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich jetzt aufgrund meines Rollstuhls anderen hinterherhinke, was mein Studium betrifft. Überhaupt nicht.
Auch wenn er trotz den Problemen gut in Tübingen zurechtkommt, wünscht sich Simon, glaube ich, gerade im Hegelbau ein paar Änderungen. Zum Beispiel einen Aufzug oder eine eigene Toilette.
Also nicht eine private natürlich, aber eine, die ich nutzen kann.
Stimmt, das war ungünstig formuliert von mir. Aber wie fühlt er sich denn insgesamt?
Ich bin eigentlich sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen.
Das klingt doch ganz gut. Und ich denke, dass Simon auch weiterhin den Uni-Alltag meistern wird und gezeigt hat, dass man sich trotz einer nicht komplett rollstuhlgerechten Umgebung zurechtfinden kann. Mensch, war mein Beitrag toll!
Ich bin so stolz auf dich. Hast du wirklich super gemacht.
Danke.
Wären wir danach schon wieder am Ende der Sendung. In der letzten Stunde hattet ihr das Glück, unseren zarten Stimmchen auf der Wüstenwelle lauschen zu dürfen. Die Redaktion hatte Ulrich Hägele und Fabian Schaller machte passenderweise den Ton.
Herzlichen Dank an Radio Mikro Europa und allen Beteiligten für ihre Beiträge. Alle Mikro Europa-Sendungen zum Nachhören findet ihr auf der Homepage der Tübinger Universitätsbibliothek. Schaut auch mal auf die Homepage von Mikro Europa.
Genau. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Sonntag und viel Spaß heute Abend beim Krimi im Ersten.
Und wenn ihr nicht sehen solltet, dann...
Kulturbanausen.
Genau. Ich hoffe, ihr wart mit uns auf einer Wellenlänge.
Mann, ist der schlecht.
Aber trotzdem witzig.
Wir sind Lukas.
Und Mirjam.
Macht's gut, ihr Lieben.